Grüß Gott und herzlich willkommen. Einen schönen Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie in der kommenden Stunde in unserer Credo-Sendung wieder mit bei uns dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Sie ist in aller Munde, die Familie. Es gibt wirklich keinen, die oder der nicht eine fundierte Meinung zu diesem Thema hätte. Und die katholische Kirche wiederum hat eine sehr pointierte Ansicht zu diesem Thema, die sie in den letzten Jahren auch verstärkt öffentlich problematisiert hat. Wer aber glaubt, dies sei der Versuch, aus einer tagespolitischen Debatte Öffentlichkeitskapital zu schlagen, der verfehlt eine ganze Speditionsladung Kulturinventar des Christentums. Das Christentum hat nämlich genau dieses Thema, die Familie, tief in unser kulturelles Gedächtnis eingraviert. Wie hat diese Religion das gemacht? Nun, schlicht und ergreifend dadurch, dass es im Zentrum der Heilsgeschichte, also all dessen, was Christen für die Ewigkeit relevant ist, dass es also ausgerechnet dort die Familie residieren lässt, genauer die heilige Familie von Nazareth. Und damit hat sie zugleich allen logischen Anfang von Familie heilig gesprochen, die Mutter-Kind-Beziehung. Was liegt also näher, als sich beim Thema Familie genauer an dieser Familie als Christen zu orientieren, der Familie der Maria von Nazareth? Und dazu haben wir eine Expertin zu Gast. Heutzutage macht man es ja gern, dass man Experten zu bestimmten Themen befragt. Und wir haben eine echte Expertin zu diesem Thema, nämlich die Mutter von 10 Kindern, Frau Martine Liminski aus der Nordbretagne, heute zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Frau Liminski.
Ja, guten Abend, Herr Dörnis.
Frau Liminski, ich habe es bereits gesagt, Sie sind Mutter von 10 Kindern. Als solche werden Sie auch vorgestellt. Sie haben sich einmal bei einer öffentlichen Debatte etwas darüber beklagt, dass man zunächst lang ihren bürgerlichen Beruf erwähnt hatte und nicht so richtig gesagt hatte, dass sie ja eigentlich Mutter von 10 Kindern sind. Nun gibt es ja heutzutage vielfach die Klage, dass man sagt, man möchte nicht darauf reduziert werden, auf die Mutterschaft. Gab es nicht auch in Ihrem Leben einmal so ein paar Momente, wo Sie gedacht haben, ach, jetzt werde ich schon wieder als die Mutter vorgestellt? Das ist aber ein bisschen zu wenig von Martine Liminski.
Ja, sicher, wir sind öfter in etwas komische Situation gekommen, wo mein Mann vorgestellt wurde und als Journalist und so weiter. Und entweder werde ich einfach verschwiegen, weil man das schon weiß, dass ich Mutter von 10 Kindern bin, oder sobald man das hört, man dreht sich um und irgendwo bin ich uninteressant geworden. Desto trotzdem, wir müssen wirklich diese Arbeit sehr aufwerten, denn das ist eine wesentlichen Nerv unserer Zukunft und unserer Gesellschaft, diese Mutter-Kind-Beziehung, werden wir sehen, dass das ist sehr wichtig für die Zukunft unserer zukünftigen Mitbürger und für die Bildung des Humanvermögens, was sehr relevant ist für die Qualität der Menschheit.
Wir sind also sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Maria, Mutter, Frau und Erzieherin, die Mutter-Kind-Beziehung als Weg zu einer stabilen Persönlichkeit. Dazu werden Sie uns also heute einige Anregungen geben. Nun freuen wir uns, Ihnen zuhören zu dürfen. Bitte, Frau Liminski.
Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer und besonders liebe Mütter, Maria, Frau, Mutter und Erzieherin, so lautet das Thema heute. Wir haben es hier mit einer ganz besonderen Mutter zu tun. Von ihr kann man viel lernen, obwohl sie nur wenig sagt im Neuen Testament. Gerade mal 8 kleine Stellen gibt es, in denen sie vorkommt. 7 kleine Sätze sind von ihr überliefert. Sie lehrt mehr durch ihr Schweigen und Dasein, durch ihr Handeln und Verhalten, mehr durch ihr Vorbild als durch ihre Worte. So sind eben oft Müttern. Deshalb, dasselbe gilt übrigens auch vom heiligen Josef. Das ist bei Vätern nicht immer so. Die belehren gerne durch Worte. Ich will das nicht kritisieren. Das Wort ist auch sehr wichtig. Mein Vortrag, meine Worte drehen sich um erstens Maria als Frau und die Mutterschaft, zweitens Maria als Ehefrau und die Rolle des Josef und drittens Maria als Erzieherin. Dabei möchte ich mich vor allem auf Maria als Mutter und ihre Pädagogik der Liebe konzentrieren. Das ist ein großes Panorama, das ich in den kommenden 40 Minuten nur in einigen kleinen Punkten andeuten kann. Maria als Frau und die Mutterschaft. Wir leben in einer komischen Zeit. Da gibt es Politiker und Journalisten, die still und heimlich in ihren politischen Raumschiffen, abgehoben von der Wirklichkeit, den Menschen neu erfinden. Sie haben sich dem sogenannten Genderdenken verschrieben und behaupten, man sei nicht als Frau oder Mann geboren, sondern werde von der Gesellschaft dazu gemacht. Eigentlich ist das eine alte These. Schon Simone de Beauvoir, die Lebensabschnittpartnerin von Sartre, sagte dasselbe. Man wird nicht als Frau geboren, man wird zu Frau gemacht. Aber selbst der Milieu-Existenzialismus dieses Herrn und Meisters der 68er kommt an der Existenz der 24 Chromosomen und der Komplementarität der Organe und Funktion der beiden Geschlechter nicht vorbei. Auch er kann die biologischen Funktionen der Frau bei der Fortpflanzung der Art nicht ignorieren. Und deshalb sagt Thierry Monnier von der Académie Française auch zu Recht, der Kampf um die Gleichberechtigung ist legitim, der Kampf um die gleiche Identität hingegen vermessen. Der radikale Feminismus hat das Frausein auf eine primitive Denkweise reduziert, nämlich Teilhabe und Gewinn von Macht, über andere verfügen wollen, statt ihnen zu begegnen oder gar ihnen zu dienen. Der Feminismus kennt die Freundschaft nicht und er kennt auch nicht, hier ist er allen Ideologien gleich, den Mensch als Person, die sich der Verzweckung entzieht. Man ist nicht Frau, um irgendetwas zu tun, zu denken oder zu fühlen. Man ist zunächst Frau als Person, das heißt als Ebenbild Gottes. Und als Frau kann man denken, handeln, fühlen, wie Männer es so meistens nicht tun. Gott hat nicht das Paar als sein Ebenbild erschaffen, sondern Mann und Frau als einzelne Person. Deshalb sind Mann und Frau gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und deshalb ist es auch unsinnig, die Gleichartigkeit anzustreben. Es geht bei der sogenannten Selbstbefreiung der Frau nicht um ein billiges Angleichen an den Mann, schreibt die Frauenforscherin Jutta Burgraf. Es geht etwas viel Lohnenderes, aber auch Schwierigeres muss angestrebt werden. Die Selbstannahme der Frau in ihrem Anderssein, in ihrem Einmaligsein als Frau. Ziel der Emanzipation ist es, sich der Manipulation zu entziehen, nicht Produkt zu werden, sondern original zu sein. Gerade das wird den Frauen, insbesondere den jungen Frauen und Mädchen, heute sehr schwer gemacht. Überall prangt die Frau als Produkt von Plakaten auf dem Fernsehschirm, in Prospekten. In den meisten Fällen wird sie auf erotische und oder sexuelle Eigenschaften reduziert, was wiederum zeigt, dass die Welt der Arbeit und der Öffentlichkeit immer noch stark von Männern geprägt wird. Aber viele Frauen und vor allem solche, die in dieser Welt reüssieren, passen sich an. Politikerinnen wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, die Erziehungsarbeit aufzuwerten, etwa durch einen Erziehungslohn oder ein gerechtes Kindergeld. Das treibe die Frau zurück an den Herrn, wird sofort argumentiert. Die gleichen sind es, die die Prostitution aber als Beruf anerkennen und die somit indirekt dafür eintreten, dass diese im tiefsten entwürdigenden Tätigkeit gesellschaftlich salonfähig gemacht wird. Für sie gilt unausgesprochen die Priorität, die ein Journalist auf diese Formel brachte, lieber in den Puff als an den Herd. Das ist perverses Denken. Die Reduktion der Frau auf einem Status als Objekt oder als Instrument enthält die Verneinung der vollen Weiblichkeit. Das ist, wie seriöse Psychologen inzwischen nachweisen können, eine wichtige Ursache für seelische Krankheiten. Es ist kein Zufall, dass Magersucht und Fresssucht besonders häufig bei Mädchen vorkommen. Anorexie und Bulimie sind typische Krankheiten unserer Zeit. Mittlerweile leidet jedes neunte Mädchen an ihnen. Es wäre auch zu einfach, die Schuld dafür nur bei den Medien zu suchen. Gerade die öffentliche Verneinung der Weiblichkeit kann in einer Familie aufgefangen werden, indem die Mutter ihre Rolle voll bejaht. Wir müssen wieder lernen, uns selber als Frau wertzuschätzen. Nicht als das stärkere Geschlecht, auch wenn das oft so ist, sondern schlicht, weil wir so sind, wie wir sind. Auch für uns gilt, was Gott in der Genesis sagt, und es war gut. Wir sind gut, und das schon allein deswegen, weil wir Ebenbild Gottes sind. Wir sind wer? Auch als Hausfrau. Wer freilich ein Komplex als nur Hausfrau unterliegt und sich so dem Zeitgeist unterwirft, kann kaum erwarten, dass ihre Tochter die eigene Weiblichkeit freudig annimmt und pflegt. Die Frau ist anders als Politik, Werbung, Medien und der Zeitgeist es wollen. Vielleicht ist es auch nur der Geist einiger weniger an der Schalthebel von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Frau ist mehr noch als der Mann Trägerin des Lebens. Diese Fähigkeit, diese genetisch vorgegebene Naturkraft der Frau, Intimität und Geborgenheit zu schaffen, ist mehr als eine Funktion. Sie weist auch hin und auf das So-Sein der Frau. Kardinal Meissner drückt es so aus: Die erste Aufgabe der Frau ist das Muttersein. Aber das gilt im übertragenen Sinn auch unabhängig von der Biologie, und zwar für alle. Mutterschaft und Vaterschaft sind geistige Kategorien. Es gibt Kinder, die haben Erzeuger, aber keine Väter und Mütter. Und es gibt wiederum Mütter und Väter, die das nicht biologisch sind, sondern im ureigenen Sinn des Wortes. Durch ihr Dasein können andere, jüngere Menschen in das wahre Leben hineinwachsen. Mutter Teresa war so eine Mutter. Es ist bezeichnend, dass sich die Frauen von prominenten Politikern oft Aufgaben widmen, die mit Schutz verlassener oder missbrauchter Kinder, Kampf gegen schicksalhafte Krankheiten oder internationale Kinderhilfswerken zu tun haben. Es sind Aufgaben, die Heil und Gesundheit schenken, ein Stück Geborgenheit stiften, die Leben wiederum lebenswert machen. Manche mögen es nicht hören, aber das sind mütterliche Aufgaben. Es gibt typische Frauenberufe. In den Grundschulen sind oft mehr als 90% der Lehrkräfte Frauen, im Kindergarten ebenso. Es gibt Gynäkologen, von einer männlichen Hebamme hat man selten gehört. Bei der Pflege von Kranken verhält es sich wie in der Grundschule und Kindergarten. Es sind überwiegend Frauen, die diesen Dienst verrichten, und kaum jemand kommt auf die Idee zu behaupten, diese Arbeitsstellen müssten paritätisch besetzt werden. Auch die Haus- und Familienarbeit bleibt zu weit mehr als 90% den Frauen vorbehalten, selbst wenn sie zusätzlich noch einen anderen Beruf außer Haus nachgehen. Erziehung von Kindern, Pflege von Kranken, Gestaltung des Zuhauses. Warum sind diese Aufgaben von Frauen in der Regel besser zu bewältigen als von Männern? Es gibt eine Fähigkeit der Frau, die dem Mann offensichtlich in geringer Maß gegeben ist, für Umstände zu sorgen, die mit der Emotionalität des Menschen zu tun haben. Die Frau und Mutter schafft eine Ambiente der Innerlichkeit, einen Raum für die Liebe. Sie sorgt für Lebensraum. Mit der Mutterschaft hat Gott der Frau in einer besonderen Weise den Menschen anvertraut, formulierte Papst Johannes Paul II. In seinem apostolischen Schreiben über die Würde der Frau, bereits schon im August 1985. Und er wurde nicht müde zu wiederholen, dass es heute mehr denn je notwendig sei, das Bild der Mutterschaft aufzuwerten. Kein anderer Papst hat so viel und so tief über die Frau geschrieben. Bei einer Generalaudienz am 20. Juli 1994 sagte er: So sehr man auch die Aufgaben der Frau vervielfachen und erweitern kann, alles in ihr, Physiologie, Psychologie, beinahe natürliche Gewohnheiten, moralisches, religiöses und sogar ästhetisches Empfinden, alles offenbart und betont ihre Veranlagung, Fähigkeit und Sendung, aus sich ein neues Menschenleben hervorzubringen. Viel mehr als der Mann neigt sie zu Zeugungsaufgabe. Durch die Schwangerschaft und Geburt ist sie mit dem Kind enger verbunden, seiner ganzen Entwicklung näher, für sein Wachstum direkter verantwortlich und hat stärker Anteil an seiner Freude, seinem Schmerz und seiner Gefährdung im Leben. Das ist das Ziel, die Liebe. Der Papst sieht in der Veranlagung der Frau zur Mutterschaft mit Blick auf dieses Ziel Gabe und Aufgabe. Wenn es auch stimmt, dass die Aufgabe der Mutter auf die Anwesenheit und Verantwortung des Vaters abgestimmt sein soll, ist es doch die Frau, die die bedeutende Rolle zu Beginn des Lebens eines jeden Menschen spielt. In dieser Rolle wird ein wesentliches Merkmal der menschlichen Person sichtbar, die nicht dazu bestimmt ist, in sich selbst verschlossen zu bleiben, sondern die sich den anderen öffnet und schenken soll. Und deshalb habe Gott der Frau den Menschen in einer besonderen Weise anvertraut. Maria als Ehefrau, die Rolle des Josef. Maria hatte kein Problem damit, Frau zu sein. Sie empfing, sie nahm an, sie nahm auf. Sie wollte auch wissen, wie Gottes Eingreifen, wie Wunder geschehen. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, fragt sie den Engel. Und sie akzeptiert auch die Umstände, so wie Gott sie herbeigeführt hat. Sie hätte sich auch fragen können, muss der Gottessohn in mir nicht einen königlichen oder wenigstens vornehmen Vater haben, damit es ihm an nichts fehlt? Nein, der einfache Zimmermann sollte der Pflegervater sein, denn diesen einfachen guten Handwerker liebte sie. Sie stand zu ihm in seiner sozialen Situation, sie stellte sich unter seinem Schutz und Josef nahm sie zu sich, nachdem sie geklärt hatte, was da passiert war. Das war für Josef auch ein Schockerlebnis und nicht einfach zu bewältigen. Aber Gott half ihm dabei, denn Maria schwieg. Sie hätte sich auch sagen können, Gott ist bei mir, in mir. Ich erziehe das Kind einfach alleine. Alleinerziehende zu sein, ist ein hartes Schicksal. Es ist nicht Gott gewollt, insofern es nicht der Natur entspricht. Das Kind braucht beide, Vater und Mutter. Es braucht, wie die Entwicklungspsychologie ja auch bestätigt, beide Vorbilder für die eigene Identitätsfindung. Denn Mann und Frau, es braucht nicht nur die unterschiedlichen Seinswesen, es braucht auch die unterschiedlichen Weisen, wie man an Probleme herangeht, wie man Beziehungen pflegt, wie man liebt und wie man arbeitet. Man kann in der Geschichte von Maria und Josef auch eine Bestätigung der Ehe sehen, ja sogar den Keim der sakramentalen Ehe. Maria und Josef banden ihr Schicksal einander und Gott war mit ihnen. Diese erste Bindung in der Familie, die Bindung an den Partner, wird in der Enzyklika Humanae Vitae von Paul VI. Wunderbar beschrieben. Es ist in der heutigen Rückschau zweifellos eine prophetische Enzyklika. Sie warnt vor der Verhütungsgesellschaft und vor einer Verhütungsmentalität, die uns in die demografische Katastrophe geführt hat, die sich heute bereits abzeichnet. Es ist eine Enzyklika, die von der Freundschaft der Ehepartner spricht, als einer besonders sublimen, ja der höchste Form personaler Freundschaft. Maria hat ja gesagt, sie wollte. Lieben ist nämlich nicht nur ein Gefühl, sondern zuerst ein Willensakt. Thomas von Aquin sagt, die Liebe ist ihrer Natur nach der früheste Akt des Willens. Augustinus wiederum nennt die Liebe den Urakt des Willens, Quelle und Mittelpunkt der Existenz. Das gilt auch und gerade für die Ehe. Das Ja am Altar muss ein totales Ja bleiben und damit ein Ja zur menschlichen Begrenztheit. In guten und in schlechten Tagen heißt es. Dieses Ja ist die Voraussetzung dafür, dass der andere sich ändern kann, übrigens auch zum Guten. Es ist ein Ja nicht zur perfekten Partie, sondern zu einer Person, so wie sie ist, mit Fehlern und Begrenzungen, mit Qualitäten und einer bestimmten Persönlichkeit. Damit müssen wir umgehen, mit Licht und Schatten, nicht nur mit der Sonnenseite. Das Ja heißt nicht Ausblendung der Fehler, sondern der Umgang damit. Natürlich im Sinn der Verbesserung. Das führt zum Heil und damit zur Heiligung der Ehe. Das freie Ja der Liebe setzt Kräfte frei, die diesen Heilungsprozess beschleunigen und deshalb ist im Sakrament der Ehe auch die Kraft zum Heil. Wir werden an der Liebe gemessen, nicht an der Perfektion. Die Liebe ist es, die uns über uns selber hinauswachsen lässt. Sie erträgt alles, sie duldet alles, Sie kennt keine Erbitterung. Sie trägt das Böse nicht nach. Und wenn ich die Prophetengabe hätte und durchschaute alle Geheimnisse und besäße alle Erkenntnis, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Was der heilige Paulus hier im Korintherbrief schreibt, gilt auch für die Ehe. Ihre Heiligkeit wird an der Liebe gemessen, nicht am Ergebnis. Dazu führt uns Maria zu dieser Liebe, die anstrengend ist, die Leid bedeuten kann, auch in der Erziehung, auch im Verhältnis zur Welt. Sie hat uns ein Beispiel gegeben mit ihrem eigenen Leben damals und sie stärkt uns mit ihrer Gegenwart heute. Jeder trage des anderen Last, heißt es an anderer Stelle. Es gibt immer etwas zu tragen. Das macht ja gerade die Materie der Liebe und der Ehe aus. Wenn wir aber zu perfektionistisch an diese große Lebensaufgabe herangehen, konstruieren wir Krisen, die keine sind. Und wenn wir die Mängel und Fehler und Beschränkungen nicht akzeptieren, im Sinn, dass wir sie abschaffen oder damit umgehen lernen, dann kann es keine Heiligung der Ehe und der Familie geben, denn dann akzeptieren wir nicht die Heilmaterie. Akzeptieren wir sie aber, dann werden wir leidensfähig und damit liebesfähig. Dann erweisen wir uns als bindungsfähig und damit als treu. Und dann werden wir auch erziehungsfähig, weil diese Materie nicht nur unseren Partner betrifft, sondern auch unsere Kinder. Deshalb hüten wir uns vor der perfekten Ehe und suchen wir nicht den perfekten Partner, sondern den liebensfähigen. Hier ist vielleicht auch der Ort, um etwas über den heiligen Josef zu sagen, Pflegevater Jesu und Patron der Kirche. Maria war, wie gesagt, keine Alleinerziehende. Josef stand ihr zur Seite, auch in der Erziehung. Erziehung ist ja keine geregelte Lehrstunde, sondern Anleitung ins Leben, Beschenkung mit Menschlichkeit, wie Johannes Paul II. Schrieb. Auch Josef war Lehrer in Menschlichkeit. Auch von ihm können wir konkret die Männer und Väter lernen. Familienmanagement ist Teamarbeit. Der Mann gehört einfach dazu. Seine Rolle kann sich nicht darin erschöpfen, nur Geld zu beschaffen. Er hat auch einen wichtigen, ja einen entscheidenden Beitrag zu leisten beim emotionalen Management in der Familie. Er sollte sogar die Gefühle durch den Filter des Verstandes laufen lassen. Er muss beruhigen, er muss die Gefühle einordnen. Seine Hauptfunktion ist der Schutz der Familie und dazu gehört heute auch die Wahrung des Konsens in der Familie. Der Vater ist der Garant des konsensualen Lebens in der Familie, der Wächter der Solidarität. Pedro Juan Villadris, Direktor des Instituts für Erziehung und Familienforschung der Universität von Navarra, von dem dieser Gedanke stammt, definiert die Aufgabe des sogenannten Familienoberhauptes so. Ich zitiere: Oberhaupt bedeutet keineswegs eine Art von Herrschaft des männlichen Elementes aufgrund einer körperlichen Überlegenheit. Es bedeutet, dass es jemandem geben muss, der die gegenseitige Achtung, die gleichberechtigte und wahre Teilnahme an Meinungsaustausch zwischen Mann und Frau und in der Familie als Dienst an der gemeinsamen Lebensgestaltung wahrnimmt, deckt und rückversichert. Diese Aufgabe kommt in erster Linie dem Mann und Vater zu. Er trägt hier besondere Verantwortung für die Eintracht in der Familie, für den Schutz der liebevollen Atmosphäre. Das heißt es, ein Mann zu sein. Der Mann sollte die Autorität der Mutter stärken. Er muss ihr das Gefühl der Geborgenheit, des Schutzes vermitteln. Gerade in kinderreichen Familien ist die Mutter oft so stark von so vielen Details beansprucht, dass sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, dass sie manchmal die großen Ziele etwas aus den Augen verliert. Dann kann der Mann im Gespräch diese Ziele wieder bewusster machen. Dafür muss er da sein, vielleicht nicht immer physisch, aber wenigstens telefonisch. Auch die Stimme ist ein Stück Präsenz. Es geht oft gar nicht so sehr um die Lösung der Probleme, sondern um das Teilen der Probleme, besonders in der Pubertät der Kinder, um die Einordnung, um das Mittragen. Zurück zum Beschützer Mariens, dem Patron der Kirche. Der Benediktiner Pater Roger Gerardi misst die Geschichte des Josef an den Maßstäben unserer Zeit, die, wie wir wissen, nicht gerade freundlich ist gegenüber den Christen. Die ganze Geschichte des Glaubens des heiligen Josef, schreibt er, ist ziemlich unmodern für eine Generation, die nach dem Credo lebt, tu Gutes und rede darüber. Der schweigsame Zimmermann aus Nazareth lebt den totalen Gegenentwurf dieses postchristlichen Dogmas. Hätte Josef seinen Fuß doch wenigstens einmal auf den zweiten Bildungsweg gesetzt, dann wäre er vorzeigbarer geworden in unserer wissenschaftsgläubigen Zeit. Doch nichts war's. Kein Doktor, kein Diplom, nicht einmal ein bisschen Volkshochschule hatte Josef. Er hatte nur ein breites Kreuz und starke Arme. Dazu das feste Vertrauen, dass der Gott, der manchmal schier und Unzumutbares von einem verlangt, den Menschen damit nicht in ein sinnloses, unerfülltes Leben hineinstößt. Damit aber war Josef dann auch schon ausgerüstet für die Aufgabe seines Lebens, bereit, Maria als seine Frau zu sich zu nehmen, mit einem Kind, dessen leiblicher Vater er nicht war, bereit, mit den beiden durch dick und dünn zu gehen, bis hin nach Ägypten, bereit, sein breites Kreuz hinzuhalten, wenn es knüppeldick kam, und mit seinen starken Armen denen den Rücken frei zu halten, die ihm anvertraut waren. Von Josef ist keine einzige Zeile, kein wörtliches Zitat überliefert. Er ist daher nicht gerade der Patron der Prediger, der Journalisten oder Professoren. Aber dieser Zimmermann aus Nazareth war wichtiger als sie alle zusammen. Das galt natürlich auch für Maria. Josef war ihr Ehemann, ihr Vertrauter, der Beschützer für Mutter und Kind. Maria als Mutter und Erzieherin. Wir kennen Maria als Mutter der Kirche. Einige Päpste haben diesen Begriff schon gebraucht, noch bevor er vom Zweiten Vatikanischen Konzil verabschiedet wurde. Papst Paul VI. Hat vor knapp 44 Jahren am 21. November 1964 bei der Approbation von Lumen Gentium den Titel Mutter der Kirche mit diesen Worten proklamiert. Zu Ehre der seligen Jungfrau und zu unserem Troste erklären wir Maria zur Mutter der Kirche, das heißt des ganzen christlichen Volkes, der Gläubigen sowohl wie der Hirten, die sie ja als ihre liebste Mutter bezeichnen. Zugleich wünschen wir, dass nun das ganze christliche Volk der Gottesmutter unter diesem Namen noch mehr Ehre erweise und sich im Gebet an sie wende. Das tun wir heute. Nun, im Kontext dieses Vortrags geht es um eine andere Mutterschaft und ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich auf die Unterscheidung zwischen leiblicher und geistlicher Mutterschaft hinweise. Es gibt in diesem Sinn Mütter, die wie Mutter Teresa zum Beispiel eine Fülle der Mutterschaft leben, von der manche biologische Mutter eine Menge lernen kann. Ich habe eben dazu Kardinal Meissner zitiert. Viele leibliche Mütter nehmen heute ihre Verantwortung nicht wahr. Aber anders als geistliche Mütter können sie diese Mutterschaft nicht einfach abgeben. Die leibliche Mutterschaft ist existenziell, eine unleugbare Beziehung, genetisch nachweisbar. Sie gehört für immer zum persönlichen Sein von Mutter und Kind. Die geistige Mutterschaft dagegen kann das Sein verändern, erhöhen, heiligen. Aber sie kann auch geleugnet und abgelehnt werden. Ihre Beziehung unterliegt dem freien Willen. In Maria wird beides verkörpert. Ein Christ kann diese Mutter nicht verleugnen. Sie ist auch seine Mutter, oder er ist kein Christ. Sieh da deine Mutter, sagt Christus am Kreuz. Wer Maria nicht aufnimmt, nicht Ja zu dieser Mutter sagt, der verleugnet Christus selbst. Und so sagt mit Recht Hans Urs von Balthasar, bevor die Kirche in Petrus organisiert war, war sie in Maria schon verwirklicht. Maria war und ist eine perfekte Mutter. Sie hatte eine bestimmte Pädagogik, die Pädagogik der Liebe. Die wandte sie an bei ihrem Sohn, die wendet sie an bei uns, damit wir so werden wie ihr Sohn. Jeder Christ soll alter Christus sein. Maria war die erste Christin, mehr noch, sie gab und gibt dem Christentum eine menschliche Gestalt. Romano Guardini hat das sehr schön ausgedrückt in seinem kleinen Büchlein Der Rosenkranz unserer lieben Frau, das er übrigens seiner Mutter widmete. Er schreibt, was in Maria geschah, ist nicht in heiliger Ferne über uns geschehen, sondern bildet die einmalige, nie erreichbare und doch urbildliche Form dessen, was in jedem Christenleben geschehen soll, dass der ewige Gottessohn im Dasein des glaubenden Menschen Gestalt gewinnt. Guardini schrieb diese Zeilen im eigentlichen dunkler, hoffnungsloser Zeit 1940 in Berlin. Vielleicht lag es an den Umständen, dass er gerade in dieser Zeit zum Rosenkranz Zuflucht nahm und sich an Maria wandte. Schließlich trug er, wie er im Vorwort sagt, den Grundgedanken dieser Schrift schon 30 Jahre mit sich herum. Nun, inmitten der Barbarei, strebte er nach dem Ideal der Menschlichkeit. Das ist in Christus und in Maria verwirklicht. Gläubig werden heißt, so fährt Guardini fort, den auferstandenen Christus in sich empfangen. Gläubig leben heißt, ihm Raum geben, dass er sich im eigenen Dasein ausdrücke und heranwachse. Das ist in Maria geschehen, mehr als es in uns geschehen kann. Denn diese Verchristlichung ist auch leiblich in ihr vollzogen worden. Deswegen ist sie die personale Urform der Kirche. Deshalb repräsentierte sie, wie Thomas von Aquin schon schrieb, bei der Verkündigung die gesamte Menschheit. Es kommt nicht von ungefähr, dass Guardini in einem Büchlein über den Rosenkranz die Menschlichkeit sucht. Der Rosenkranz ist eine Anleitung der Pädagogik Marias. Hier lehrt sie uns die Freude in 5 Geheimnissen. Hier lehrt sie uns den Umgang mit Leid und Schmerz und auch die Hoffnung, aus der wir leben und dieses Leben durch die Zeit tragen. Johannes Paul II. Hat uns zudem noch die lichtreichen Geheimnisse geschenkt, 5 vor allem christologische Geheimnisse, die sozusagen die reife Frucht der Menschlichkeit und Göttlichkeit Jesu darstellen. Maria kommt darin kaum vor, allenfalls bei der Hochzeit zu Kana, aber sie ist es, die dem Gottessohn die Menschlichkeit geschenkt hat. Wahrscheinlich hat Johannes Paul II. Auch daran gedacht. Jedenfalls bezeichnete er in seinem Brief an die Familien 1994 die Eltern als Lehrer in Menschlichkeit, denn Erziehung, so der Papst, ist Beschenkung mit Menschlichkeit. Die Mutter Gottes war in diesem Fach eine perfekte Lehrerin. Sie schenkte Menschlichkeit in einer Fülle, wie nur sie es vermochte, weil nur sie frei von der Erbsünde so rein lieben konnte. Nur sie konnte die Hingabe in der Fülle der selbstlosen Liebe leben, in Freude, Leid und Auferstehung. Freude, Leid, Trauer, Leidenschaft, Begeisterung, all das sind Begriffe aus dem Bereich der Emotion. Wir sollten die Emotion nicht geringschätzen, erst recht nicht in der Erziehung. Das mag manch einer als gefühlsloser Leid abtun. Er kennt die Hirn- und Bindungsforschung nicht. Sie lehrt uns, dass die Emotion nach einem Wort des Entwicklungspsychologen und Kinderarztes Stanley Greenspan die Architekten des Gehirns sind, dass sie das Wachstum des Gehirns beim Baby beflügeln, dass emotionale Stabilität die Bildung neuronalen Verschaltungen fördert und so als Quelle der Innovationskraft wirkt. Wenn durch die freundlich-zärtliche Zuwendung das Gehirn spricht und Synapsen bildet, dann lernt das Baby. Hirn- und Bindungsforscher, Entwicklungspsychologen und Pädagogen sagen deshalb, Bindung geht der Bildung voraus. Mit anderen Worten, Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit, die großen 3 Z von Pestalozzi, schaffen die Voraussetzung, dass das Kind später überhaupt lernen kann, dass es teamfähig ist, also soziale Kompetenz hat, dass es sich konzentrieren und mit Ausdauer beschäftigen, also arbeiten kann, dass es innovativ ist und so später als Ingenieur der deutschen Export mit anschieben kann, dass es seine Gefühle einordnen und so mit Vernunft solidarisch sein kann. Emotionale Intelligenz nennen das die Fachleute. Es schafft es, dass es kurz gesagt über entsprechendes Humanvermögen verfügt, um Stadt und Gesellschaft menschlich mitzugestalten. Bindung geht der Bildung voraus oder Erziehung ist Beschenkung mit Menschlichkeit. Und das ist die Voraussetzung, die der Staat nicht schaffen kann, von der aber er nach dem berühmten Wort von Birkenförde lebt. Und diese Voraussetzung schaffen, das darf ich so sagen, vor allem die Mütter. Die Liebe ist das Urgeschenk, sagt Thomas von Aquin. Alles, was uns sonst noch unverdient gegeben werden mag, wird erst durch sie zum Geschenk. Maria hat dieses Urgeschenk ungeschmälert hineingegeben in die Erziehung von Jesus und hat damit, wie man heute sagen würde, Humanvermögen gebildet. Sie hat ihren Sohn die menschlichen Tugenden gelehrt. Sie hat ihn gelehrt, Ausdauer zu haben, Frustration zu verarbeiten, Verständnis für andere aufzubringen, langmütig zu sein, zu verzeihen und zu vergeben. Sie hat ihm soziale Kompetenz vermittelt und ihn gelehrt, seine emotionale Intelligenz zu steuern. Sie hat vor allem die Grundlage für die Bildung von Humanvermögen gelegt. Sie hat zusammen mit Josef emotionale Stabilität gestiftet. Sie hat Jesus ein Zuhause gegeben, das Zuhause der Liebe. Maria erzieht immer. Sie hat auch meist mit Kindern zu tun. Bei den großen Wallfahrtsorten ist sie immer Kinder erschienen. Jacinta, Lucia, Bernadette und auch der Indio Juan Diego. Sie hatten eine Kinderseele, die mit einer Einfachheit glaubte, so wie Jesus es von uns allen verlangt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Maria bringt uns mit ihrer mütterlichen Gegenwart die Kindschaft Gottes bei. Sie stiftet wiederum Vertrauen in unserem Herzen. Dank dieses Vertrauens können wir es wagen, der Welt und dem Leben zu begegnen. Einmal lasse ich im Buch der Fürbitten einer Kapelle in Bonn den Wunsch der kleinen Noemi. Sie schreibt: für alle, die ich sehr lieb habe, sowas wie die Mama, schenk ihnen Kraft zum Leben. Kraft zum Leben schenken, das ist die Formel, das Logo des Unternehmens Kirche, das Logo der Mutter der Kirche. Kraft zum Leben schenken heißt auch Urvertrauen schenken, selbstlose Liebe schenken. Genau das tut Maria. Sie bereitet uns vor, sie schenkt die Kraft für die Begegnung mit dem Leben. Maria führt die Kirche an der Hand. Ihre Pädagogik der Liebe zeigt sich in ihren Erscheinungen, in den Bekehrungen auf den Wallfahrten zu den Orten der Mutter Gottes. Sie zeigt sich an den geduldigen Art, mit der sie die Menschen und die Kirche zum Heil führt. Und dieses Heil geht immer über Personen, denen der Weg der Kirche durch die Welt anvertraut ist, den Hirten. Als der selige Diego den Ort meidet, an dem Maria ihm erschienen war, weil er ihre Bitte nicht erfüllen konnte, da kommt sie ihm entgegen, bittet ihn erneut mit Worten voll Verständnis für seine Situation und gibt ihm das Mittel, die Rosen im Winter, um den Bischof zu überzeugen. Als Bernadette dem Pfarrer von Lourdes berichtet und bei den Instanzen kein Gehör findet, da lässt Maria das Mädchen vor den Augen der Welt an einem Ort nach Wasser graben, an dem niemand eine Quelle vermuten würde. Das Wasser wird seine heilende Kraft in der ganzen Welt entfalten, nach der Erkennung durch die Kirche. In beiden Fällen zeigt sich das Einfühlungsvermögen und Verständnis Marias auch in der Sprache. Mit Diego spricht sie im Indio-Dialekt, mit Bernadette im Dialekt der Pyrenäen, mit Jeanne, dem blinden Mädchen, das beim bretonischen Ort Kerien die Schafe hütet, redet sie in Bretonisch. Bei Diego nimmt sie sogar nachweislich die Gestalt einer Mestizin an. So wie sie Gott ihre Gene, ihre Identität anbot, damit sein Wille geschehe, so gleicht sie sich den Menschen an, damit sie vertrauensvoll ihre Botschaft annehmen. Und es sind Botschaften, die dank der globalen Infrastruktur der Kirche um die Welt gehen. Es sind Botschaften des Heils für alle. Maria verlangt nicht viel. Ihre Pädagogik gründet auf unserem freien Willen. Sie verlangt nur ein Jahr. Freilich, dieses Fiat hat es in sich. Es ist das Jahr des Glaubens, das Jahr der Liebe. Dieses Jahr ist, wie Benedikt der 16. in einem Traktat über Glaube, Hoffnung und Liebe vor 19 Jahren schrieb, dieses Jahr der Liebe ist ein schöpferischer Akt, eine Neuschöpfung. Um leben zu können, braucht der Mensch dieses Jahr. Die biologische Geburt reicht nicht aus. Dieses Jahr teilt ihm seine Existenz in einer neuen und endgültigen Weise zu. Man braucht nur an die Lebensgeschichte von Menschen zu denken, die in den ersten Monaten ihres Daseins von den Eltern verlassen und nicht von einer Liebe aufgenommen worden sind, die ihr Leben bejahte und umfing. Erst die Wiedergeburt im Geliebtwerden vollendet die Geburt und eröffnet dem Menschen den Raum sinnerfüllten Daseins. Rousseau hat das einmal so ausgedrückt: Der Mensch ist wie nach außen gewendet. Lebensgefühl gewinnt er erst durch die Wahrnehmung dessen, was andere von ihm denken. Solche Aussagen werden heute von der Hirnforschung bestätigt, und zwar schon vom ersten Augenblick an. Denn wenn ein neugeborenes Kind in die Augen der Mutter schaut, dann, so haben amerikanische Neurologen festgestellt, dann kommt Bewegung ins Hirn. Es ergeben sich beim Kind dieselben Hirnströme wie bei Glücksgefühlen. Schaut der Vater dem Kind in die Augen, strömt nichts. Es bleibt bei einer Linie. Immerhin, es ist kein Punkt. Das lässt Raum zur Hoffnung, alles zu seiner Zeit. Am Anfang sind die Mütter einfach näher dran. Sie haben von Natur aus mehr Herz, mehr Empathie, mehr Identifikationsvermögen mit dem Kind. Beim Vater kommt das später. Nun, das neugeborene Kind weiß ja noch nichts, aber es ist glücklich. Es fühlt sich geborgen. Es fühlt sich geliebt. Bleibt diese bejahende Liebe aus, kommt es zu Ängsten, zu Barrieren der Selbstbejahung, zu Beschränkungen der Liebesfähigkeit. Deshalb kann der heilige Don Bosco auch sagen: Das erste Glück eines Menschen ist das Bewusstsein, geliebt zu werden. Es drückt sich aus im Lächeln der Mutter, in der Fürsorge um unser Wohlbefinden und unser Wohlergehen, um unser Heil. Das Ja der Liebe, das Lächeln, die bekundete Bereitschaft zur Annahme und Bestätigung des Kindes, das ist eine Spezialität der Gottesmutter. Auch der Glaube braucht Emotionen. Er ist keine Ausgeburt, eine Denkmaschine. Die Pädagogik Mariens umgibt uns mit diesem Lächeln, das das Herz aufgehen lässt und die Seele wie Rosen zu blühender Entfaltung bringt. Wir erleben diese Fürsorge an den Wallfahrtsorten. Oft ist Maria dort allein, ohne das Kind auf dem Arm. Zum Beispiel in Pontmain in der Normandie, wo sie gegen Ende des Ersten Weltkrieges den Kindern einer armen Bauernfamilie erschien. Wir sind das Kind, das sie auf dem Arm nehmen und zu Gott tragen will. Wir sind ihr Christuskind. Oder wenn sie wie im kleinen bretonischen Wallfahrtsort Plouard dem Jesuskind die Brust gibt und es sozusagen stellvertretend für uns alle an ihr Herz drückt. Die Gottesmutter in Plouard, ein Ort, der so klein ist, dass niemand von ihnen wahrscheinlich kennt, heißt Ker Maria Anisquit, die Gottesmutter im Haus des Wohlergehens. Die Mutter, die sich um die Gesundheit kümmert. Nichts ist unwichtig für diese Mutter. Sie hat für alle Sorgen Verständnis, ein Lächeln. Denn alles kann die Kinder Gottes zum Heil führen, wenn die Liebe mit im Spiel ist. Jede Liebe trägt eine universelle Tendenz in sich, schreibt Ratzinger. Wer Liebe ins Diesseitige einengt, nimmt ihre tiefste Identität. Zu ihr gehört Zukunft ohne Grenzen, ein Ja, dessen Ganzheit, die Einengung in den Raum und die Zeit in ihrer Endlichkeit nicht duldet. Das allgemeine Prinzip, das Gnade der Natur voraussetzt, gilt auch und gerade hier. Der Schöpfer und der Erlöser ist ein und derselbe Gott. In der Erlösung nimmt er die Schöpfung nicht zurück, sondern heilt und erhöht sie. Liebe kann man zwar nicht sehen, aber man kann sie zeigen. Kinder sind sichtbar gewordene Liebe, schrieb der deutsche Frühromantiker Novalis. Wir brauchen diese Zeichen. Wir brauchen Kinder, weil wir sonst emotionell verarmen und der Aufforderung Christi, werdet wie die Kinder, nur schwer nachkommen können. Marias Pädagogik zeigt uns, wie wir Kinder werden können, unkompliziert im Glauben, einfach in der Hingabe, offen für die Rettung der Welt. Noch einmal der Kardinal Ratzinger. Hier wird begreiflich, dass Liebe schöpferisch ist, dass Gottes Liebe die Kraft war, die aus dem Nichts das Sein erschuf. Die Liebe ist der eigentliche Boden, auf dem alle Wirklichkeit entsteht. Gott hat mit Maria die Frau auf die Augenhöhe der Liebe gehoben, auf die Augenhöhe Gottes und uns diese Liebe anvertraut. Sieh da, deine Mutter. Nicht umsonst nennt man die Familie auch die Hauskirche, denn es sollen Häuser der Liebe sein. Von ihnen sollte der Wohlgeruch Christi ausgehen, das Ambiente der Barmherzigkeit. Auch das können wir von Maria lernen. Schwester Faustina hat es vorgemacht. Pater Stanislas Wilkowski, der auf der Grundlage des Tagebuchs von Schwester Faustina Betrachtungen über die Barmherzigkeit geschrieben hat, bemerkt in einer dieser Betrachtungen, in Maria schenkte uns Gott eine starke Helferin. Schwester Faustina betete zu ihr mit den Worten, verteidige mich mit deiner Macht vor allen Feinden, vor allen vor denen, die ihre Bosheit mit der Maske der Tugend verdecken. Maria ist die größte Meisterin des inneren Lebens. Ihre Ratschläge sind besonders wertvoll. Zu Schwester Faustina sagte sie, gehe nicht aus deinem Inneren heraus. Verbleibe stets mit Gott in deinem Herzen. Er wird deine Kraft sein. Uns würde sie wahrscheinlich sagen, schaut nicht so viel fern. Ein durchschnittlicher Bürger von heute verbringt nämlich täglich etwa 3 Stunden vor dem Fernsehen. Wir werden oft schwach, weil wir nicht aus unseren geistigen Quellen leben. Der wahre Altar in der Hauskirche-Familie ist das betende Herz. Das Herz, in dem wir die Worte Christi bewegen, so wie Maria. Da sind die elektronischen Medien in der Tat oft ein Hindernis. Gottes Erbarmen kann die Welt immer retten, auch wenn alles ausweglos erscheint. Die menschliche Ausweglosigkeit war auch bei Maria sozusagen Dauerzustand. Sie aber gab nie auf. Sie blieb bis zum bitteren Ende, weil sie liebte. In der Familie erlebt der Mensch die erste Erfahrung der Liebe. Das fängt an mit der Annahme des Kindes. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit in dieser Verhütungsgesellschaft. Keine Selbstverständlichkeit auch in einer Gesellschaft, in der die kinderreiche Familie zum Armutsfaktor Nummer 1 avanciert ist. Keine Selbstverständlichkeit ferner in einer Gesellschaft, in der das soziale Ansehen der Frau an Kerl, Konsum, Karriere, die 3 Ks der Emanzipation gemessen wird. Annehmen, auch wenn es schwer fällt, weil das Kind behindert ist oder schon das 6. oder das 2. ist, weil es ein Junge und kein Mädchen ist oder umgekehrt. Bedingungslos annehmen, so wie Gott bedingungslos das Leben schenkt. Diese Bedingungslosigkeit hat Maria uns vorgelebt. Die bedingungslose oder die selbstlose Liebe ist die größte und wichtigste Lektion Maria. Ihr Fiat, ihr Ja trotz aller Ungewissheit, ihre Präsenz und Begleitung bis in dunkle Stunde, das sich ausliefern oder Vertrauen in den Willen Gottes und dennoch alles tun, was notwendig erscheint oder was man machen kann. Kurz, die wirklich selbstlose Liebe ist die größte Erziehungsleistung, die wir von Maria lernen können. Und dafür braucht es nicht viele Worte. Das geht, glaube ich, vor allem im Gebet. Thank you.
Maria, Mutter, Frau und Erzieherin, darüber sprach in unserer heutigen Credo-Sendung Martin Diminski hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlichen Dank, Frau Diminski, für Ihre Ausführungen. Eingangs zunächst die Frage, früher gab es so einen Spruch, den sagte man so, ja, die Mutter vertritt das Kind vor der Welt und der Vater vertritt die Welt vor dem Kind. Nun haben Sie ja all die Beispiele, die Sie uns genannt haben und auch das Plädoyer für die Wertschätzung, die hohe Wertschätzung der Mutterschaft, liefen ja für letztlich darauf hinaus, dass dies die erste und wichtigste Voraussetzung für so etwas wie Weltkompetenz eines Menschen ist, dass es geht nicht um einen behaglichen Innenraum, eine idyllische Innenwelt, sondern es geht darum, dass die Mutter sozusagen einen Raum schafft, der das Kind überhaupt erst befähigt, wirklich auch hineinzuwachsen in die Welt. Das heißt, die Mutter steht immer auch für die Welt.
Ja, ja. Ja, deswegen ist sehr wichtig, dass dieses Urvertrauen, die absichtlich in diesem Lebensraum am Anfang so stark ist, dass das Kind sich überhaupt in die Welt, hinaus, sagen wir, wagt. Und das fängt, also wenn man Kinder bekommen hat und erzogen hat, dann das fängt sehr früh an, dass selbst beim Krabbeln, man krabbelt ein bisschen weiter und guckt nach hinten und wenn die Mutter da ist, dann ist die Welt in Ordnung. Dann habe ich die Sicherheit und dann krabbel ich ein bisschen weiter und gucke nochmal, ob die Mutter noch da ist. Und das gilt für jedes Handeln des Kindes nachher, natürlich für die große Entscheidung wie Beruf, Schule und Partnerschaft. Und aber wenn dieses Vertrauen nicht da gewesen ist, dann merkt man zu oft in verschiedene Jugendlichen, dass sie sich gar nicht trauen, irgendwelche Verantwortung zu, sondern geben das ab oder gehen das um. Und das ist leider zu oft der Fall. Man sieht es, wie gesagt, schon in den Augen.
Wir haben eine erste Anruferin bei uns, Frau Marschberger.
Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Kamenske. Ich habe mich also über Ihren Vortrag so gefreut, der war so voll und so vollendet. Also man kann sich dieses Glück in Deutschland für die Familien nur wünschen. Nur habe ich zwei Fragen, weil ich glaube, die Realität in Deutschland ist weit entfernt von diesem wirklich wunderbaren Ziel, das Sie angesprochen haben, das Glück in der Familie und mit der Mutter Gottes, mit dem Glauben und so. Meine erste Frage ist deshalb, was ist in Deutschland in Kirche und Staat falsch gelaufen, dass wir so weit weggekommen sind von dem Ideal? Und meine zweite Frage ist, was kann man dagegen tun in Kirche und Gesellschaft, dass es anders wird. Zum Beispiel die Kirche und die Politiker bringen es nicht einmal fertig, diese schreckliche Pornografie und die Abtreibung abzuschaffen. Also ich möchte Ihren schönen Vortrag, also der mir so viel gegeben hat, absolut nicht zerreden, aber diese zwei Fragen bewegen mich und darum bitte ich Sie um eine Antwort.
Ja, herzlichen Dank für
ja,
die Frage.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass, sagen wir, in der Kirche oder und auch natürlich besonders in der Politik, das sind zwei verschiedene Felder. In der Kirche würde ich sagen, wir haben viel zu spät erkannt, dass sagen wir, die Wichtigkeit der Familie, um den Glauben und eben dieses Urvertrauen, sagen wir, zu vermitteln. Und deshalb, jetzt ist es natürlich so, dass natürlich weiß man, dass die Familie wichtig ist und so, aber sie braucht Unterstützung, wenn sie jetzt so angegriffen wird. Und sagen wir, von der Politik, in der Welt der Politik und der Medien, es ist eher, sagen wir, die Einfluss vielen Ideologien und die da, sagen wir, hochgekommen ist und einen wesentlichen Eingriff auf die Keimzelle der Familie, nämlich auch schon auf die Ehe. Und deshalb in der Kirche sagen wir tragen die Verantwortung, die wir auch in Familien leben, auch mal immer wieder Aufmerksamkeit durch unseren natürlich Beispiel, aber auch durch unsere Worte und uns zusammentun auf die Worte der Päpste, besonders Johannes Paul II., der wirklich 75% geschrieben hat von alles, was Familien betrifft in der Kirche. Wir haben da also einer, der uns ganz stark im Rücken steht. Deswegen immer wieder aufmerksam machen, dass die Familie einfach Hilfe braucht, Begleitung braucht, dass das Sakrament der Ehe nicht einfach eine Formalität ist, sondern ein Inhalt, der uns Kraft und Licht spenden muss über das ganze Leben. Und das braucht auch Begleitung. Was in der Gesellschaft, sagen wir in der Politik, und das ist eine gewisse Martyrium, was wir anstreben, wenn wir sagen, wir stehen zu dieser christlichen Familie, wir werden ausgelacht und so weiter, aber man sieht, dass doch alle Studien und Statistiken zeigen, dass die glücklichsten Menschen leben immer noch in Familien und erfolgreichen leben auch in diesen stabilen Familien und dass auch bei den Kindern die Erziehung, sagen wir, gelingt am besten, wenn diese stabilen Familien. Das heißt, wir müssen auch da kämpfen um die Anerkennung diese Leistung, die Gesellschaft zugutekommen, nicht nur, sagen wir, in unserem kleinen Kreis der Familie zugutekommen, sondern der ganze Gesellschaft. Weil man sieht die Entwicklung, was Kriminalität und sagen wir, unstabile Familien, dass der Ursprung ist, dass viele auch noch nicht mal diese Erfahrung, eine stabile Familie haben und nicht auch dieses Vertrauen. Jedenfalls, was in der Gesellschaft geschieht, es ist auch, sagen wir, nicht nur eine Mangel an Erkennung des Wertes der Familie, sondern es ist auch eine gewisse Bekämpfung. Man will die Freiheit, was keiner ist, und dazu natürlich ist eine Bindung, die für das Leben ist, ist für die ein Zeichen der Unfreiheit. Aber wir wissen alle, dass die eigentliche Freiheit liegt in der Entscheidung und in der Stabilität dieser Entscheidung. Ja.
Mhm. Vielen herzlichen Dank, God bless you.
Danke Ihnen für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen. Wir sind schon am Ende unserer heutigen Credo-Sendung angelangt. Noch einmal vielen herzlichen Dank, Frau Leminski, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Maria, die große Lehrerin des gelingenden Lebens, der Freiheit, der Verantwortung, die uns zeigt, wie wir Kinder werden können, unkompliziert im Glauben, einfach in der Hingabe, offen für die Rettung der Welt. So haben wir es heute von Martin Leminski gehört. Zu diesem Thema zur Familie auch sei Ihnen noch abschließend das Buch von Martin und Jürgen Leminski empfohlen. Abenteuer Familie heißt es. Abenteuer Familie, Erziehung mit Liebe ist immer ein Erfolg. Es ist im Augsburger St. Ulrich Verlag erschienen. Wenn Sie die genauen Angaben dazu erfahren möchten für dieses wirklich lohnende und wirklich wunderbare Buch Abenteuer Familie von Martin und Jürgen Leminski, dann können Sie die näheren Angaben dazu gern bei unserem Hörerservice erfragen unter der Telefonnummer 0700 7525 7525 und natürlich auch auf unserer Homepage im Infofeld zur Sendung finden Sie diese Angaben auch www.horeb.org. Dort können Sie sich dann auch eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen oder einfach diese Sendung, wenn Sie sie noch einmal hören möchten, auf Ihren Computer im MP3-Download-Format herunterladen. Ihnen nun noch viel Freude beim weiteren Programm von Radio Horeb, Ihr Gregor Dornis.